Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die große Nationalratsdebatte über Steuerbetrug und Amtshilfe, ist das der Befreiungsschlag im Schwarzgeldstreit? Wir berichten aus Bern und aus Washington. Außerdem, welche Volksbegehren sind ungültig?
Jedes Schneiden am Initiativrecht ist in einer direkten Demokratie ein Stück weit Operation am Herzen.
Entsprechend behutsam ging der Ständerat heute ans Werk. Und schließlich Reportage aus dem Rift Valley, wo die Menschen nicht vor den Leoparden und Hyänen Angst haben, sondern vor den Fliegen. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Philipp Schalkmann. Die Schweiz versucht, sich aus dem Schraubstock des US-Fiskus zu befreien. Sie will es den USA erleichtern, allfälligen Steuerdelinquenten mit Schweizer Konten das Handwerk zu legen. Das neue Doppelbesteuerungsabkommen soll dies ermöglichen, aber nur mit den USA, sagt der Nationalrat Geraldine Eicher.
In den Doppelbesteuerungsabkommen wird geregelt, in welchen Fällen die Schweiz Amtshilfe leistet, also bereit ist für Informationslieferungen an ausländische Steuerbehörden. Im Fall der USA will die Schweiz künftig auch Gruppenanfragen zulassen. Die SVP versucht, dies zu verhindern. Die Schweiz dürfe sich nicht noch mehr unter Druck setzen lassen und das Bankgeheimnis aushöhlen, argumentiert SVP-Nationalrat Kaspar Bader, und schon gar nicht von den USA.
Von einem Land, das selbst Steueroasen toleriert.
Doch die SVP dürfte scheitern. Der Nationalrat wird den USA wohl Gruppenanfragen künftig ermöglichen. Zum Ärger der Ratslinken. Denn vorgängig hat der Nationalrat das Steueramtshilfegesetz beraten. Und dort hat er entschieden, dass er allen anderen ausländischen Steuerbehörden den Weg zu Gruppenanfragen vorläufig verwehren will. Dies konnte der grüne Nationalrat Louis Schelbert nicht verstehen.
Das ist paradox.
Und der Sozialdemokrat Hans-Jürg Fehr konstatierte:
So kommt die Schweiz auf jeden Fall nicht von ihrem schlechten Ruf weg, eine Steueroase zu sein.
SP und Grüne bleiben dabei, das Bankgeheimnis gegenüber dem Ausland soll weiter gelockert werden. Das Bankgeheimnis locken wollen sie auch im Inland. Doch damit sind sie bei der Beratung des Steueramtshilfegesetzes gescheitert. Die Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung im Inland bleibt vorderhand bestehen. Noch dieses Jahr wird sie im Rahmen des Steuerstrafrechts aber wohl erneut zum Thema werden.
Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Weitere Einschätzungen zu dieser engagierten Debatte um Fiskalabkommen und Steuerstreit nach den Nachrichten mit Silvan Fischer.
Das Parlament soll künftig Volksinitiativen für ungültig erklären können, wenn sie gegen wichtige Grundrechte verstoßen. National- und Ständerat haben den Bundesrat beauftragt, eine Verfassungsänderung vorzubereiten. Demnach könnte ein Volksbegehren für ungültig erklärt werden, wenn es dem Kerngehalt der Grundrechte in der Bundesverfassung widerspricht oder jenen in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Heute ist das bei einem Verstoß gegen zwingendes Völkerrecht möglich, etwa dem Folterverbot. Die drei Volksinitiativen, die am 11. März an die Urne kommen, haben einen immer schwereren Stand. Dabei geht es um die Initiativen «Sechs Wochen Ferien für alle», «Stopp dem uferlosen Zweitwohnungsbau» und um die Initiative zur Förderung des Bausparens. Im Vergleich zur ersten Umfrage vor einem Monat sei die Zustimmung zurückgegangen, sagt der Leiter des Forschungsinstituts GFS Bern, Claude Lanchon.
Bei allen drei Volksinitiativen, die zur Abstimmung anstehen, waren die Verhältnisse vor einem Monat positiver, als sie es heute sind. Bei der Ferieninitiative war es damals schon kein Ja, hingegen bei den beiden anderen Vorlagen war es damals Ja, beim Zweitwohnungsbau und bei der Bausparinitiative hat es abgenommen. Wir sind aber unsicher, wie es wirklich ausgeht.
Offen ist auch die Abstimmung über die Wiedereinführung der Buchpreisbindung. Dort liegen Befürworter und Gegner etwa gleich auf. Im Auftrag der SRG befragte das GFS 1400 Stimmberechtigte in der ganzen Schweiz. Die Schweizer Armee soll eine Ombudsstelle erhalten. Dies fordern Ständerat und Nationalrat. Der sogenannte Truppenombudsmann soll zuständig sein für zwischenmenschliche Konflikte und Spannungen in der Truppe. Der Bundesrat wird nun beauftragt, eine solche Stelle zu schaffen. Die eidgenössische Stipendieninitiative ist formell zustande gekommen. Mehr als 117.000 der eingereichten Unterschriften seien gültig, teilt die Bundeskanzlei mit. Die Initiative verlangt, dass das Stipendienwesen in der Schweiz vereinheitlicht wird und die Ausbildungsbeiträge den Studierenden einen minimalen Lebensstandard ermöglichen. Nordkorea ist bereit, sein Atomprogramm weitgehend einzuschränken, im Gegenzug für Nahrungsmittelhilfe aus den USA. Dies haben beide Seiten bestätigt. Konkret habe Nordkorea eingewilligt, vorerst kein Uran mehr anzureichern und auf Atomtests zu verzichten, teilt das US-Außenministerium mit. Ferner wolle Nordkorea keine Langstreckenraketen mehr starten und UNO-Atominspektoren wieder ins Land lassen. Diese sollen die Umsetzung der Vereinbarung überwachen. Die USA hatten die geplante Lieferung von 240.000 Tonnen Lebensmittel von Zugeständnissen Nordkoreas in der Atomfrage abhängig gemacht. In der syrischen Stadt Homs ist die Armee offenbar mit Bodentruppen in ein Quartier der Regierungsgegner vorgerückt. Das berichten Vertreter von Rebellen und Armee übereinstimmend. Aktivisten berichten von heftigen Gefechten im Viertel Baba Amro. Die UNO-Koordinatorin für humanitäre Hilfe, Valerie Ames, hat bis jetzt nach eigenen Angaben kein Visum erhalten, um Syrien zu besuchen. In Ägypten sollen am 23. und 24. Mai Präsidentschaftswahlen stattfinden. Das hat die staatliche Wahlkommission bekannt gegeben. Eine Stichwahl sei für den 16. und 17. Juni vorgesehen. Der regierende Militärrat hält damit an seinem Fahrplan fest, die Macht erst Ende Juni abzugeben. Auf dem Flughafen Frankfurt müssen die Flugzeugeinweiser ihren Streik sofort beenden. Das Frankfurter Arbeitsgericht hat eine entsprechende Verfügung erlassen. Die Flugzeugeinweiser streiken seit 2 Wochen für höhere Löhne. Betroffen ist vor allem der Kurzstreckenverkehr. Der Flughafen und die Gesellschaft Lufthansa machen geltend, sie hätten Verluste in Millionenhöhe erlitten. Die Europäische Zentralbank, die EZB, hat europäischen Banken eine Rekordsumme billiges Geld ausgeliehen. Knapp 530 Milliarden Euro, wie die EZB in Frankfurt mitteilte. Insgesamt 800 Banken liehen sich Geld aus zum rekordtiefen Zins von 1%. Die EZB will damit verhindern, dass die Geldmärkte austrocknen. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.110 Punkten, ein Minus von 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.968 Punkten, ebenfalls ein Minus von 0,3%. Der Euro wird zu 1.2053 gehandelt und der Dollar zu 90,23 Rappen. Das Wetter: Morgen hat es im Norden zuerst vielerorts Hochnebel, sonst ist es wieder sonnig. Die Temperaturen im Norden um 16 und im Süden bis 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Steuerstreit. Der Nationalrat ist gegen Gruppenanfragen und doch dafür. Initiativrecht. Das Volk entscheidet, über was das Volk entscheiden darf. Abstimmungsbarometer. Sagen wir am 11. März 4-mal Nein. Außerdem Holcim. Führungswechsel beim Schweizer Zementriesen. Nordkorea sendet plötzlich Entspannungssignale. Warum? Und schließlich?
Ah ja.
Die Masai in Kenia erwarten keine Hilfe mehr im Kampf gegen die Schlafkrankheit. Doch sie könnten sich täuschen. Viel ist nicht mehr übrig vom einst so sakrosankten Bankgeheimnis. Schon vor 3 Jahren akzeptierte die Schweiz neue Standards und unter dem Druck ausländischer Staaten, die den Schweizer Bankenplatz ins Visier nehmen, hat der Nationalrat weitere Zugeständnisse gemacht an die USA und an andere Länder, die ihre Steuerflüchtlinge jagen. So viele Zugeständnisse wie nötig und so wenige wie möglich aus dem Bundeshaus. Pascal Krauthammer.
Gerät die Schweiz unter Druck, gerät die Schweizerische Volkspartei so richtig in Fahrt. SVP-Nationalrat Kaspar Bader präsentierte seine Partei als Gralshüterin des Bankgeheimnisses, beklagte dessen schrittweise Preisgabe den fehlenden Widerstand.
Stück für Stück wird am Persönlichkeitsschutz der Bankkunden genagt und das unter dem Druck der OECD, der Peer Groups der OECD und der anderen Staaten.
Die Schweiz befindet sich in Sachen Bankgeheimnis im Rückzugsgefecht. Strategisch wird das Bankgeheimnis dort aufgegeben, wo der internationale Angriff zu stark und Widerstand zwecklos ist. Die Verteidigung wird dagegen massiert, dort, wo sich die Stellung noch halten lässt. Zum Beispiel bei der Amtshilfe für Entwicklungsländer. Davon wollte der Nationalrat rein gar nichts wissen. Viele afrikanische Länder müssen sich darum noch gedulden bei der Verfolgung ihrer Steuerflüchtlinge. Und auch bei der Gruppenanfragen, die sich auf ein bestimmtes Verhaltensmuster von mutmaßlichen Steuersündern beziehen, sagte das Parlament kategorisch Nein. Denn die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD hat die Gruppenanfrage erst im Grundsatz beschlossen, die Details aber erst für diesen Sommer in Aussicht gestellt. Da wartet auch CVP-Nationalrätin Lucretia Meyer-Schatz lieber noch ein paar Monate ab, als bei diesem Steueramtshilfegesetz bereits tätig zu werden.
Nichts steht, und das wissen wir als Parlamentarier, einer späteren Revision entgegen. Wir begrüßen daher im heutigen Zeitpunkt die Festlegung des Grundsatzes, wonach die Amtshilfe ausschließlich auf Ersuchen im Einzelfall gewährleistet wird, dies nicht desto letzt, um auch die sogenannten Fishing Expeditions der Partnerstaaten zu verhindern.
Der Ratslinken, die sich für die Gruppenanfragen stark gemacht hatte und somit den kommenden OECD-Standard vorweggenommen hätte, sprach FDP-Präsident Fulvio Pelli jegliche Wirtschaftskompetenz ab.
Wenn wir die Arbeitsplätze des Finanzplatzes in der Schweiz behalten und Kunden und Banken nicht nach Asien abwandern sollen, kann unsere Strategie zur Sanierung des Finanzplatzes nicht die finanzpolitische suizidale Haltung der Linken sein.
Die linke Replik kam prompt. Die langjährige Vernetzung zwischen FDP und Bankenkreisen ansprechend, meinte Hildegard Fessler von der SP.
Wer da eine suizidale Finanzplatzpolitik macht, sei dahingestellt. Ich glaube, wir machen eine vorausschauende, verantwortungsvolle Politik, die auch zu einer Weißgeldstrategie führt, die ihren Namen verdient.
Und SP-Parteikollege Hans-Jürg Fehr fragte zu den Gruppenanfragen.
Warum wollen Sie den Vereinigten Staaten von Amerika zugestehen, was Sie dann allen anderen Ländern nicht zugestehen wollen?
Die Antwort, weil der Druck seitens der USA erdrückend ist. Von Erpressung war heute im Rat die Rede. Für viele Parlamentarier ist ein Einlenken aber ein Gebot der Vernunft. Sie hoffen, dass die USA die erweiterte Amtshilfe samt Gruppenanfrage wohlwollend aufnehmen, dass die USA ihre Klagelust gegen 11 Schweizer Banken letztlich verlieren werden. Während die SVP nicht eintreten auf das DBA USA forderten, warnten die anderen Parteien vor falschen Vorstellungen. Zum Beispiel der grünliberale Thomas Mayer.
Es ist ein Fakt und schlicht nicht wegzudiskutieren, dass die USA der Elefant und wir die Maus sind. Da kann die SVP noch lange poltern und Stärke fordern. Wir sind leider nicht in der Ausgangslage dafür.
Die Mehrheit des Nationalrates wird darum dem Abkommen wohl zustimmen, weil hier das Risiko einer Rückweisung zu groß ist, weil hier der Widerstand zwar Schulterklopfen hervorrufen, aber auch das Ende einer oder mehrerer Schweizer Banken einläuten könnte.
Pascal Krauthammer über die große Debatte um Schwarzgeld und Amtshilfe. Auch Inlandredaktor Oliver Washington verfolgt die Diskussion. Oliver Washington, wie gehört, im Moment ist der Rat bei der Debatte über das erweiterte Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA angelangt und das kommt am Ende offenbar durch.
Ich gehe davon aus, ja, dass das Parlament dem Abkommen zustimmen wird, denn wenn das Parlament Nein sagen würde zum Abkommen mit den USA, dann dürften die USA nach der Bankwegelin gegen weitere Banken rechtlich vorgehen und das will im Parlament logischerweise niemand. Vor allem die SP hat im Vorfeld ihr Ja an Bedingungen geknüpft. Die SP verlangt von Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf ein Bekenntnis zur Weißgeldstrategie. Die Finanzministerin soll öffentlich erklären, dass künftig im Grundsatz alle ausländischen Bankkunden eine Selbstdeklaration unterschreiben müssen, dass sie ihr Geld versteuert haben. Dazu ist es noch nicht gekommen. Ich gehe aber davon aus, egal wie konkret dieses Bekenntnis sein wird, die SP wird wohl Ja sagen. Es bleibt ihr wohl nichts anderes übrig. Und damit hätten wir dann das Ja des Parlaments zu sogenannten Gruppenanfragen für die USA.
Und diese Gruppenanfragen, was heißt das konkret? Können die Amerikaner damit einfach so ins Blaue hinaus Auskünfte über Schweizer Konten amerikanischer Staatsbürger einholen?
Nein, das werden sie nicht können. Soweit geht das Abkommen mit den USA nicht. Aber es ist klar, das Abkommen mit den USA weicht das Bankgeheimnis weiter auf. Konkret können die Amerikaner mit dem Abkommen sogenannte Gruppenanfragen deponieren und dabei beschreiben die USA, wie, über welche Wege Gelder in die Schweiz gekommen sind. Zudem müssen die USA nachweisen, dass eine Schweizer Bank beim Steuerdelikt mitgeholfen hat, und die Schweiz sucht dann die Kundendaten zu den Konti, welche auf diese Weise in die Schweiz gelangt sind. Die Amerikaner werden so zu Tausenden von Kundendaten kommen, und genau das wollen die Amerikaner.
Wie aber passt das, also diese Gruppenanfragen, zum zweiten großen Dossier heute in der Debatte, dem Steueramtshilfegesetz eben? Da hat der gleiche Nationalrat festgehalten, dass die Schweiz grundsätzlich nur Amtshilfe gibt. Bei Einzelanfragen ist das nicht ein völliger Widerspruch?
Das ist ein Widerspruch, und im Laufe der Parlamentsdebatte wurde diese Haltung auch als paradox bezeichnet, aber es ist eben die typisch schweizerische Haltung beim Bankgeheimnis, jeweils so viel wie möglich zu verteidigen und eben nur so viel preisgeben wie nötig. Und im Konflikt mit den USA muss die Schweiz eben nachgeben. Diese Haltung dominierte die Debatte heute im Nationalrat, und der Hintergrund ist einfach: mit den Resten des Bankgeheimnisses den Finanzplatz so lange wie möglich und so gut wie möglich zu schützen.
Und kann diese Haltung Bestand haben?
Nein, die Schweiz wird über kurz oder lang neben den USA auch anderen Ländern sogenannte Gruppenanfragen garantieren müssen. Und das hat Finanzministerin und Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf heute im Rat auch unmissverständlich klar gemacht. Die OECD hat den berühmten Artikel 26 des OECD-Musterabkommens bereits neu und weitergehend interpretiert. Zurzeit ist sie daran, die Details auszuarbeiten. Bis im Sommer soll ein Papier auf dem Tisch liegen. Spätestens dann stellt die Bundespräsidentin in Aussicht, dann wird eben die Schweiz auch anderen Ländern gegenüber diese Gruppenanfragen garantieren müssen, wird sie das Bankgeheimnis weiter aufweichen müssen. Die Mehrheit im Parlament ist einfach der Meinung, dass man ja dann das Gesetz und die Abkommen mit den anderen Ländern wird anpassen können.
Die ganze Debatte heute im Nationalrat läuft ja vor dem Hintergrund des aktuellen Steuerstreits mit den Amerikanern, wo einige Schweizer Banken ziemlich unter Druck sind. Wenn denn das erweiterte Doppelbesteuerungsabkommen durchkommt, was ist damit in diesem Steuerstreit gewonnen?
Dann hat die Politik in der Schweiz, konkret das Parlament, die Hausaufgaben gemacht. Damit schafft der Gesetzgeber dann die Voraussetzungen, dass eben die USA diese Gruppenanfragen deponieren können. Gelöst ist der Steuerstreit damit aber noch nicht, denn dann liegt der Ball wieder bei Staatssekretär Michael Ambühl und seinem Team. Und dann geht es um den zweiten zentralen Streitpunkt, um das Geld und die Bereinigung der Vergangenheit. Die USA wollen Geld von den Schweizer Banken, sie wollen diese für ihr Fehlverhalten büßen, und hier müssen sich beide Seiten auf die Höhe der Buße einigen. Aus Schweizer Perspektive sollte dann nichts mehr im Wege stehen, um eine Globallösung zu erzielen, und mit dieser Globallösung will eben die Schweiz sicherstellen, dass die Amerikaner nicht gegen weitere Banken rechtlich vorgehen und unter die unrühmliche Vergangenheit der Schweizer Banken in den USA einen definitiven Schlussstrich ziehen.
Zugeschaltet auch unser USA-Korrespondent Beat Soltermann. Aus amerikanischer Sicht, Beat Soltermann, wie sieht das aus, ein Ja zum Doppelbesteuerungsabkommen? Wäre das eine Art Befreiungsschlag in diesem Steuerstreit im Hinblick auf ein Globalabkommen?
Diesen Eindruck habe ich nicht. Von einem Befreiungsschlag redet hier drüben niemand. Das Konzept der Gruppenanfragen kommt zwar besser an als die Überweisung kodierter Bankdaten vor ein paar Wochen, aber letztlich sind Gruppenanfragen bloß eine immaterielle Zugabe zu einem möglichen Globaldeal. Wichtiger scheint den Amerikanern zu sein, dass US-Steuersünder gefasst und gebüßt werden und dass fehlbare Schweizer Banken zur Rechenschaft gezogen werden, und zwar einzeln und nicht global, mindestens bei jenen 11 Banken, die nun im Visier der USA sind.
Aber müssten nicht auch die USA letztlich ein Interesse daran haben, das Kapitel ein für alle Mal zu schließen und die Finanzbeziehungen zur Schweiz auf einer neuen Grundlage zu beginnen?
Würde man meinen, und könnte tatsächlich auch so sein. Nur muss man sich ganz neutral auch die Frage stellen, was würde ein Globaldeal den Amerikanern denn genau bringen? Was wären die Vorteile für die USA? Gibt es überhaupt welche? Denn ohne Globaldeal halten die Amerikaner ihre Drohkulisse aufrecht. Sie halten weiterhin Informationen von reumütigen Steuersündern. Sie können gegenüber einzelnen Banken die Daumenschraube nach Belieben anziehen oder lockern, indem sie Rechtshilfegesuche stellen, mit Gruppenanfragen oder nicht, Banken in Verfahren verwickeln, auch mit weiteren Banken noch Einzelabkommen abschließen. Die Steuerbeamten, die sind auch angestellt, da spart man auch nichts. Also wenn man sich das alles vor Augen führt, gibt es für die Amerikaner sicher nur ganz wenig schlagende Gründe für ein solches Globalabkommen mit der Schweiz.
Globalabkommen oder nicht, zunächst muss ja dieses neue, erweiterte Doppelbesteuerungsabkommen mit den Gruppenanfragen, das in der Schweiz, wir haben es gehört, wohl durchkommt, auch noch vom amerikanischen Senat abgesegnet werden. Kommt das dort durch?
Also eigentlich ist das eine Formsache, schon immer eine gewesen. Aber es gibt einen Senator aus Kentucky, der eine Abstimmung blockiert. Nicht, weil er gegen die Schweiz ist oder gegen die anderen beiden Staaten, deren Doppelbesteuerungsabkommen in der gleichen Vorlage auch noch drin sind, sondern weil er gegen die US-Steuerbehörde ist. Er hat, und das hört man immer wieder, auch nicht die Absicht, seinen Widerstand bald aufzugeben. Und das heißt dann, der Senat kann das Abkommen nicht einfach durchwinken, sondern müsste eine echte Debatte durchführen. Und das ist bis jetzt nicht geschehen, weil andere Geschäfte einfach viel wichtiger waren.
Informationen und Einschätzungen von Beat Zoltermann und Oliver Washington. Besten Dank. Minarett-Initiative, Ausschaffungsinitiative, Verwahrungsinitiative. Sie haben eines gemeinsam, das Volk hat ihnen zugestimmt, doch die Umsetzung ist schwierig. Die Volksinitiativen ritzen oder verletzen das Völkerrecht. Der Ruf nach strengeren Kriterien für Initiativen ist deshalb lauter geworden in den letzten Jahren. Heute hat nach dem Nationalrat auch der Ständerat entschieden, die Hürden für Initiativen sollen höher werden, aber nur ein bisschen höher. Dominik Meyer.
Völkerrechtlich heikle Volksinitiativen ungültig erklären und so die Volksrechte einschränken? Die Frage sorgt für Emotionen und war heute im Ständerat bis zum Äußersten umstritten. Unentschieden 20-20 Stimmen lautete das Abstimmungsresultat.
Sie haben das gemacht, was ich befürchtet habe,
sagte Ständeratspräsident Hans Alther. Er musste den Stichentscheid geben und stimmte ja. Volksinitiativen sollen einfacher ungültig erklärt werden.
Ich gebe den Stichentscheid, obwohl ich persönlich eher in der Minderheit gewesen wäre.
Alther folgte mit seinem Ja contre coeur dem Vorschlag der Kommission, die das Geschäft vorberaten hatte. So will es die Tradition im Bundeshaus. Das Parlament will nun also das System Volksinitiative umbauen. Im Dezember bereits hatte es entschieden, künftig soll der Bund jede Volksinitiative im Voraus prüfen. Wenn eine Initiative völkerrechtlich heikel ist, dann gibt es einen Warnhinweis auf dem Unterschriftenbogen. Schritt 1. Heute hat der Ständerat nach dem Nationalrat Schritt 2 gemacht. Volksinitiativen sollen rascher ungültig erklärt werden, wenn es ernsthafte Konflikte gibt mit Grundrechten und Völkerrecht. Im Rat setzte sich SP-Politiker Hans Stöckli für ein Ja ein. Nach Minarett, Ausschaffungs- und Verwahrungsinitiative brauche es ein Signal.
Es gilt klar heute Flagge zu zeigen, dass wir nicht noch mehr Konkurrenzsituationen mit dem Völkerrecht haben wollen.
Doch wie gesagt, das Nein-Lager im Ständerat war stark. Die neuen Kriterien, wann eine Initiative ungültig ist, seien unklar und diffus, sagten die Gegner. Pirmin Bischof von der CVP riet, im Zweifelsfall lieber die Finger zu lassen von den Volksrechten.
Jedes Schneiden am Initiativrecht ist ein Stück weit Operation am Herzen dieses direktdemokratischen Systems.
Nun kommt es zur Operation. Neu muss sich eine Volksinitiative mit dem Kerngehalt der Menschenrechtskonvention und mit den Grundrechten in der Verfassung vertragen. Konkret heißt das zum Beispiel, eine Volksinitiative für die Zensur der Medien wäre künftig nicht mehr möglich, ebenso wenig eine Initiative für die Einführung der Todesstrafe. Justizministerin Simonetta Sommaruga freute sich über den Entscheid.
Es sind moderate Vorschläge. Der Bundesrat wollte nie das Initiativrecht massiv einschränken. Und deshalb wären auch Initiativen, die sich in den letzten Jahren als problematisch erwiesen haben, jetzt deshalb nach wie vor zur Abstimmung gelangt.
Das ist der Punkt. Auch mit dem neuen Regime wären Ausschaffungs-, Minarett- oder Verwahrungsinitiative gültig. Sie verletzen zwar unter Umständen Völker- und Grundrecht, aber nicht deren sogenannten Kerngehalt. Die Kriterien werden also nur ein bisschen strenger. Trotzdem traut die SVP, sie, die all die umstrittenen Volksinitiativen unterstützt oder selbst lanciert hatte, der Sache nicht. Die Kriterien könnten bald einmal noch strenger werden, befürchtet SVP-Ständerat Peter Föhn.
Der Katalog kann natürlich dann ausgedehnt werden, dass eben eine Minarettinitiative, eine Ausschaffungsinitiative nicht mehr rechtens wäre. Und das darf nicht sein.
Der Grundsatzentscheid des Parlaments aber steht, der Bundesrat schreibt nun eine konkrete Vorlage. Der Weg durch alle Instanzen ist noch weit und klar ist, am Schluss muss das Volk darüber abstimmen, ob es künftig nicht mehr abstimmen darf, wenn Volksinitiativen zu stark in Konflikt mit den Grundrechten geraten.
Mehr Ferien, weniger Zweitwohnungen, fixe Buchpreise. In gut 10 Tagen stimmen wir darüber ab. Und bei all diesen Fragen sieht es so aus, als würde die Antwort Nein lauten. Die neuesten Meinungsumfragen des Forschungsinstituts GFS Bern jedenfalls zeigen alle Richtung Ablehnung. Inlandredaktor Raphael von Matt.
GFS-Leiter und Politikwissenschaftler Claude Longchamp formulierte bei der Präsentation der neuesten Umfragen auffallend vorsichtig. Er sprach von einem Trend zur Ablehnung, von offenem Ausgang, von unklarer Entwicklung. Bei der Buchpreisbindung, beim Zweitwohnungsbau und beim Bausparen sei eine Voraussage schwierig.
Der Trend spricht in allen 3 Fällen für ein Nein, die Verhältnisse nicht eindeutig bei der Zweitwohnungsinitiative, vielleicht auch beim Bausparen.
Seit der letzten Umfrage vor einem Monat hat die Zahl der Gegner der verschiedenen Initiativen klar zugenommen. Damit zeige sich eine Tendenz, die bei Volksinitiativen fast immer zu beobachten sei. Zuerst sagten viele Befragten in Umfragen Ja zu einer Vorlage, doch dann lehnten immer mehr die Vorlage ab. Dazu Claude Longchamp.
Der hauptsächliche Grund ist, dass man vor einer Kampagne in der Regel das Problem beurteilt, das mit einer Initiative angesprochen wird. Und man kann sehr wohl der Meinung sein, das Problem besteht. Am Schluss entscheidet man dann doch eher über die vorgeschlagene Lösung des Problems. Und da kann man ebenfalls der Meinung sein, dass die vorgeschlagene Lösung eben nicht gut ist, um das Problem zu beheben. Das heißt, es gibt eine Verlagerung hin vom Problem zu der Lösung des Problems während eines Abstimmungskampfes, vor allem bei Volksinitiativen.
Exemplarisch zeigen lässt sich das bei der Initiative «Stopp dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen». Bei der ersten Umfrage vor einem Monat war eine klare Mehrheit dafür. Inzwischen ist das Lager der Gegner stark gewachsen. Grund dafür sei hauptsächlich ein Stimmungswechsel in den Berggebieten.
Wenn wir das ein bisschen detaillierter analysieren, sehen wir das zunächst einmal in den direkt betroffenen Gebieten, also in den Gebieten mit mehr als 20% Zweitwohnungsanteil, die Meinung eindeutig gekippt ist. Sie war noch vor einem Monat relativ offen, eher dafür, sie ist jetzt eindeutig dagegen. Das hat Ausstrahlungen auf die ländlichen Gebiete, das hat mehr Wirkung gezeigt bis jetzt in der Swiss Romande. Das heißt, wir haben es in verschiedenen Teilen der Schweiz, haben wir doch einen eigentlichen Meinungswandel in dieser Sache feststellen können.
So hatte sich bei der ersten Umfrage vor einem Monat die ländlich-konservative Bevölkerung der Schweiz noch mehrheitlich für die Zweitwohnungsinitiative ausgesprochen, wohl aus Sorge über die Zersiedelung der Landschaft. Nun scheint die Sorge über die wirtschaftliche Entwicklung stärker geworden zu sein, deshalb die wachsende Skepsis gegenüber der Initiative. Was sich bei der Zweitwohnungsinitiative abzeichnet, das gilt noch stärker für die Initiative 6 Wochen Ferien für alle. Immer mehr Nein-Stimmen. Laut der jüngsten Umfrage ist die Ferieninitiative chancenlos. Bei der Bauspar- und bei der Zweitwohnungsinitiative ist das Rennen trotz dem negativen Trend dagegen noch nicht entschieden. Dennoch, ob Ferieninitiative, Bausparinitiative oder Zweitwohnungsinitiative. Es droht diesen Volksbegehren am 11. März das gleiche Schicksal wie den meisten Initiativen in der Schweiz, dass sie abgelehnt werden.
Raphael von Matt. Das Forschungsinstitut GFS in Bern befragte im Auftrag der SRG vom 21. bis zum 25. Februar 2012 1400 Personen in der ganzen Schweiz. Die Fehlerquote beträgt 2,7%. Der Schweizer Zementhersteller Holcim ist international groß im Geschäft. Er machte 20 Milliarden Umsatz dieses Jahr, mehr als doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Allerdings, die Krise ging auch an Holcim nicht spurlos vorbei. Und auch dieses Jahr bremsten die Bauflaute, die hohen Energiepreise und der starke Franken den Ertrag. Doch ein neuer Chef soll Holcim auf Wachstumskurs zurückbringen, der Franzose Bernard Fontana. Zum ersten Mal führt ein Ausländer das von der Familie Schmidt-Heine geprägte Unternehmen. Über den Führungswechsel bei Holcim berichtet Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Seit rund einem Monat sitzt der Franzose Bernard Fontana im Chefsessel. Er folgt auf Markus Ackermann, der nach 33 Arbeitsjahren bei Holcim in den Ruhestand tritt. Die letzten 10 Jahre führte Ackermann das Unternehmen, eine beachtliche Dauer. Abtretende bei anderen großen Schweizer Unternehmen wie UBS, CS oder ABB gehen oft früher und oft im Streit auseinander und verschwinden dann sofort von der Bildfläche. Nicht so bei Holcim. Als wollte die Konzernleitung nochmals markieren, wir pflegen die Kontinuität, begrüßt der abgetretene Markus Ackermann die Medienschau.
Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, good morning.
Und präsentiert das Betriebsergebnis erstmals auf Englisch, wohl aus Rücksicht auf den neuen CEO Bernard Fontana, der kein Deutsch spricht und zu seiner Linken sitzt. Die Weltwirtschaft habe sich in zwei verschiedene Geschwindigkeiten entwickelt, lautet Ackermanns Analyse.
2011 was a year in which the global economy moved at two different speeds.
So brach in Spanien in den letzten vier Jahren der Verbrauch um 65% ein. In Indonesien, Indien oder Lateinamerika laufe das Geschäft nach wie vor. Zum Glück habe man in den letzten Jahren in diese Märkte investiert und teure Kieswerke gebaut. Auch Zuschlagsstoffe wie Sand und Kies seien gefragt. Dennoch haben die hohen Energiepreise, der starke Franken und die Bauflaute massiv aufs Ergebnis gedrückt. Werke in wirtschaftlich schlechten Ländern müssten deshalb geschlossen werden, was schon wehtue, vor allem nach 10 Jahren Konstanz und Wachstum. Da sprach ein alter Hase, der sozusagen Zement im Blut hat.
And now I will hand over to Bernard.
So, thank you, Markus. Thank you, Thomas. And good morning.
Nun ist also der Mann der Zukunft an der Reihe, Bernard Fontana. Der 50-jährige Franzose bedankt sich höflich und lobt die klare Strategie von Holcim.
We have here a very strong strategy. I could meet everywhere very committed leaders and employees. Of course, like in any companies, you can also find opportunities for growth, for improvement.
Aber wie überall gäbe es auch bei Holcim Verbesserungsmöglichkeiten. Er wolle auf die jetzigen Stärken bauen. Zum Beispiel Kostenführer sein, die hohen Preise überwälzen und sich noch mehr um die Kunden und ihre Wünsche kümmern. So soll Holcim wieder wachsen und rentabler werden. Fontana kommt vom holländisch-luxemburgischen und weltweit größten Stahlproduzenten ArcelorMittal zu Holcim. Er arbeitete also nicht in der Zementbranche. Dennoch ist den beiden Branchen gleich, sie sind kapitalintensiv und zyklisch. Auch bringe er internationale Führungserfahrung mit, schreibt der Konzern. Dennoch überrascht die Wahl von Fontana, ist er doch kein Eigengewächs von Holcim. Immer wieder hatte die Konzernleitung hervorgehoben, man habe eine eigene, weltgewandte Nachwuchspipeline. Offenbar hat das doch nicht geklappt. Der 50-jährige Fontana soll nun für weitere 10 bis 15 Jahre für Kontinuität sorgen. Das Zauberwort beim Schweizer Konzern Holcim, wo auch Zementwerke für Jahrzehnte und mehr gebaut werden, wo schnelle Strategiewechsel nicht angesagt sind. Strategisch dürfte der Neue bei Holcim nicht viel ändern. Nicht klar ist aber, ob der extern rekrutierte Franzose den kulturellen Spagat schafft.
Sie hören das Echo der Zeit vom Schweizer Radio. Weiter geht's hier mit üblen Gerüchen als Wundermittel gegen die Schlafkrankheit in Kenia. Zunächst aber Nordkorea. Jahrelang verweigerte die kommunistische Diktatur jegliche Zugeständnisse. Hartnäckig hielt Nordkorea an seinem Atomprogramm fest und reihte eine Provokation an die andere. Doch nun auf einmal neue Töne. Laut dem US-Außenministerium lenkt das Regime in Pyongyang überraschend ein. Stopp der Urananreicherung, keine weiteren Atomtests, keine neuen Tests von Langstreckenraketen. Und sogar die Inspektoren der UNO-Atombehörde sollen endlich wieder eingelassen werden. Fredrik Steiger berichtet.
Das nordkoreanische Regime ist zwar nicht völlig unberechenbar, aber oft für eine Überraschung gut. Noch am Sonntag gab sich Pyongyang empört über die bevorstehenden Routinemanöver von Südkorea und den USA. Man sei imstande und willens, einen heiligen Krieg gegen jegliche Feinde zu führen, hieß es. Ein erstes Anzeichen für ein Umdenken ortete dann der amerikanische Nordkorea-Beauftragte Glyn Davies. Nach den ersten Direktgesprächen mit den Vertretern Nordkoreas seit langem sagte er,
«We kicked the ball back and forth with the North Koreans, and I don't know that it's useful for me to say that the ball is in one of the other
corners.» Man habe zunächst den Ball auf dem Feld hin und her geschoben, doch nun sei beiden Seiten klar, dass sie sich bewegen müssten. Laut US-Außenministerin Hillary Clinton lenkt das Regime des erst 29-jährigen Staatschefs Kim Jong-un tatsächlich ein. Es akzeptiert, wie die nordkoreanischen Behörden selber bestätigen, Amerikas Forderung nach einem Moratorium beim Atomprogramm. Vorläufig soll es weder weitere Atomtests noch Abschüsse von Langstreckenraketen geben. Die Urananreicherung wird eingestellt. Wichtigster Punkt ist aber, dass die seit fast einem Jahrzehnt aus dem Land verbannten Atominspektoren der IAEA wieder einreisen und auch den Atomkomplex des Landes in Yongbyon untersuchen dürfen. Die UNO-Atombehörde erklärt, ihre Spezialisten seien bereit, unverzüglich die Arbeit wieder aufzunehmen. Damit dürfte die Welt nach Jahren der Ungewissheit und der Befürchtungen bald wieder wissen, wie weit fortgeschritten das nordkoreanische Atomprogramm ist. Solches Wissen schafft wenigstens ein Minimum an Vertrauen. Die USA sprechen von einem begrenzten, aber wichtigen Fortschritt, äußern sich aber weiterhin besorgt und misstrauisch. wie Admiral Robert Willard vor dem Senat klarmachte.
It's very important that the United States make the necessary investments to ensure its military access.
Man müsse gerade auch militärisch für alles gewappnet sein in dieser Region, zumal rund um den neuen Diktator weiter die alte Garde regiere. Grund für das nordkoreanische Nachgeben ist nämlich kein Sinneswandel, sondern schiere Not. Im Gegenzug liefern die USA 240.000 Tonnen Lebensmittel und lassen sogar über zusätzliche Hilfe mit sich reden. Damit bekommt das Land mehr Nahrung als in den letzten Jahren gemeinsam von der USA und dem wichtigsten Verbündeten China. Das Moratorium dürfte außerdem die seit 2009 unterbrochenen Sechsparteiengespräche neu lancieren. Kaum jemand glaubt aber, dass das Regime grundsätzlich auf sein Atomprogramm verzichtet. Ein Moratorium lässt sich jederzeit widerrufen. Und die Angst vor seinen Atombomben ist nun mal die einzige wirksame Waffe des maroden und bitterarmen Landes. Mit ihr erpresst es internationale Hilfe seit Jahren ein ums andere Mal erfolgreich.
Zehn Millionen Menschen litten letztes Jahr während der Dürre in Ostafrika an Hunger. Die Menschen kämpfen aber auch mit Seuchen und Krankheiten. Tsetsefliegen etwa stecken jedes Jahr Millionen Kühe mit der Schlafkrankheit an und tragen so zum Hunger bei. Betroffen sind zum Beispiel Hirtenvölker wie die Maasai. Patrick Wülser hat sie im Rift Valley besucht.
Die Wiege der Menschheit ist staubig und still. Nur das metallische Zirpen von Grillen ist zu hören. Nach der Kirche der letzten Tage, einem einsamen Blechschuppen im Rift Valley, biegen wir nach Westen ab und stoßen nach 10 Kilometern mitten im Nichts auf ein Bohrloch, aus dem Wasser plätschert. Im spärlichen Schatten der verstreuten Akazienbäume warten Ziegen, Esel, Rinder und Schafe. Sie und ihre Hirten haben einen weiten Weg hinter sich. Die Wasserstelle ist die einzige im Umkreis von 20 Kilometern. Wer hier ankomme, müsse erstmals warten, erklärt Samuel, ein Maasai-Hirte.
There is a system that first come, first serve the goods that they have come first here. That is the first cow that they drinks water here. When they
finish water, wir haben hier ein System. Wer zuerst kommt, darf zuerst trinken. Und alle kommen hierher zum Trinken. Ziegen, Affen, Kühe, Giraffen, Esel, Menschen. Und für alle gilt die gleiche Regel.
Der Brunnen besteht aus 5 aufgeschnittenen Ölfässern. Eben haben sich darin noch einige Kinder gewaschen. Jetzt dürfen die Ziegen daraus trinken. Frauen laden Kanister auf ihre Köpfe und machen sich auf ihre Heimwege, die ins scheinbare Nichts führen. Maasais sind Halbnomaden und die Suche nach Wasser eine der Hauptsorgen im Alltag.
We are facing a lot of problems of water. We don't have water. We don't have boreholes.
Wasser ist unser größtes Problem. Wir haben viel zu wenig Bohrlöcher in dieser Gegend. 20 Kilometer Distanz bis zur nächsten Wasserstelle sind hier an der Tagesordnung. Hunger ist ein weiteres Problem. Während der Trockenzeit gehen uns regelmäßig die Nahrungsmittel aus.
Die Maasais leben in verstreuten Hütten, die sie aus Kudung und Erde bauen. Akazienäste schützen sie und ihr Vieh vor Leoparden und Hyänen. Doch die größte Bedrohung sind nicht die Großraubtiere, sondern das Heer der Fliegen. Tsetsefliegen, Stubenfliegen zum Verwechseln ähnlich, aber sie stechen und tragen eine tödliche Fracht in sich. Den Erreger der Schlafkrankheit. Die Maasai nennen die Krankheit Nagana, jene, die depressiv macht. Dünn und müde würden die Kühe, beschreibt Samuel den Krankheitsverlauf.
Ja, sometimes when it bites a cow, it changes color.
Wenn eine Fliege eine Kuh sticht, verändert sich die Farbe der Haut. Die Rinder magern ab. Die Knochen werden sichtbar. Sie bekommen Fieber und bluten gelegentlich. Nach einigen Wochen sind sie so ausgezehrt, dass sie verenden. In dieser Region haben wir durch die Seuche im vergangenen Jahr 50 Kühe verloren.
Wer sein Vieh verliert, verliert alles. Ein angesehener Maasai besitzt nicht nur viele Frauen und Kinder, sondern auch mindestens 50 Kühe. Es geht dabei nicht nur um Prestige und Ansehen. Die Kühe liefern Fleisch, Milch und Baustoff. Die Tsetsefliege bedroht deshalb in Afrika meistens jene, die ohnehin kaum genug zum Überleben haben. Etwa 3 Millionen Kühe gehen in Afrika jährlich an Nagana zugrunde. Eine Studie beziffert die landwirtschaftlichen Ausfälle in Afrika durch die Tsetse-Fliegen jährlich auf 5 Milliarden Franken.
Sometimes it bites people because it is so common.
Gelegentlich stechen Fliegen auch Menschen. Mit der richtigen Medizin können Menschen behandelt werden, aber hier gibt es weit und breit kein Spital und deshalb ist die Krankheit auch für Menschen eine große Gefahr.
Rund 20 bis 30.000 Menschen fallen der Schlafkrankheit jährlich in Afrika zum Opfer. Die Masais im Rift Valley versuchen sich und die Kühe gelegentlich mit Insektenspray zu schützen. Für Medikamente fehlt ihnen das Geld. Hilfe gebe es keine, sagt Abraham, der blinde Stammesälteste, der in rotes Tuch gehüllt neben der Wasserstelle unter einem Baum sitzt.
Aus Nairobi, der Hauptstadt, erwarte ich schon gar keine Hilfe. Die Politiker schauen nur für sich und ihre Clans. Selbst Nahrungsmittelhilfe, die aus dem Ausland für uns geschickt wird, findet nicht den Weg bis hierher, sondern wird vorher gestohlen.
Abraham erinnert sich daran, dass er ein einziges Mal einen Minister im Masai-Gebiet gesehen habe. Es war vor rund 20 Jahren. Der Minister sei unterwegs gewesen von Kisumu nach Nairobi und musste mit seinem Helikopter wegen eines Triebwerksschadens bei den Masais notlanden.
Der Stammesälteste hat jede Illusion verloren und erwartet keine Hilfe mehr aus Nairobi. Doch er könnte sich für einmal täuschen. Denn in den Labors des Internationalen Instituts für Insektenforschung ist ein Mittel gegen die Tsetse-Fliege entwickelt worden, das die Kühe der Masais vor der Schlafkrankheit schützen könnte. Patrick Wülser hat das Institut besucht.
Thika Road, eine laute und hässliche Industriegegend im Westen Nairobis. Hier befindet sich das Internationale Institut für Insektenforschung, ICPI. 200 Wissenschaftler forschen seit 40 Jahren, wie man die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen in Afrika besser schützen kann. Der Herr der Fliegen im Labortrakt ist Rajinder Kumar Saini. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Tsetse-Fliegen und der Schlafkrankheit.
Tsetse-Flies, you know, are present in 37 different countries in sub-Saharan Africa. That's an area of about 9 million square kilometers, which is bigger than the US.
Die Tsetse-Fliege ist in 37 subsaharischen Ländern Afrikas verbreitet. Das ist ein Gebiet, das weit größer ist als die USA. Der wirtschaftliche Schaden ist enorm. 3 Millionen tote Kühe jährlich ist ein großer Verlust. Nicht nur an Milch und Fleisch, sondern auch an Arbeitskraft. Die meisten Bauern in Afrika brauchen ihre Kühe zum Pflügen und damit für die Nahrungsmittelproduktion.
Die Lösungen sollen immer möglichst einfach und alltagstauglich sein. Ein Beispiel dafür ist die Tsetse-Fliegenfalle. Ein Gebilde, welches einem blauen Zelt auf dünnen Metallbeinen ähnlich sieht.
Initially we made these traps, blue and black cloth, because blue attracts flies. Black they can't see, they like to land.
Unsere Arbeit begann mit dieser Falle. Das kobaltblaue Zelt mit einem schwarzen, trichterförmigen Eingang ist eine künstliche Kuh. Tsetse-Fliegen werden von Blau magisch angezogen. Schwarz bevorzugen sie als Landefläche. Und als Lockmittel im Zeltinnern dient eine Flasche mit Rinderurin. Einmal im Zelt gibt es für die Fliegen kein Zurück mehr.
Die blaue Kuh aus Zeltstoff ist zwar eine effiziente Falle, aber afrikanische Nomaden, die zu Fuß unterwegs sind, können neben ihrem Hausrat nicht noch 25 künstliche Kühe herumschleppen. Man suchte deshalb ein einfacheres Mittel. Man habe beobachtet, dass Wildtiere im Unterschied zu Haustieren unbeschadet in Tsetse-Gebieten überleben, sagt Insektenforscher Saini.
Animals which flies don't like are zebra, waterbug. Initially we started working with zebras, but they were very difficult to handle.
Tiere, welche die Fliegen meiden, sind zum Beispiel Zebras und Antilopen, vor allem der Wasserbock. Wir nahmen den Wasserbock unter die Lupe und bemerken, dass seine Ausdünstung die Fliegen fernhält. Es sind spezielle Geruchsmoleküle, welche die Tiere schützen.
Man isolierte diese natürlichen Abwehrstoffe und erkannte, dass diese die Geruchssensoren der Fliegen lähmen. Zebra und der Wasserbock, eine Antilopenart, können sich so für Tsetse-Fliegen praktisch unsichtbar machen. Die Abwehrstoffe lassen sich im Labor mit wenig Aufwand nachbauen. Jetzt ging es darum, damit eine Art Flohhalsband für Kühe zu entwickeln.
So this is the reservoir and you can put the compound in from here. This will last you 2 months.
Was aussieht wie eine Kuhglocke, ist ein Reservoir. Die Kuh trägt es um den Hals. Es ist mit nachgebauten Abwehrstoffen des Wasserbocks gefüllt. Eine Füllung hält rund 2 Monate. Dieser Prototyp ist aus Metall und zu teuer. Das Endprodukt darf nicht mehr als $2 kosten. Die EU hilft uns nun, einen Partner zu finden, um die Erfindung im großen Stil zu produzieren.
Man hat die duftende Glocke im Feld ausprobiert und es hat funktioniert.
Farmers are very happy. Their cows are more healthy. They're producing more milk. They are grazing for longer periods. They are grazing early morning.
Die Bauern sind sehr zufrieden. Sie können die Kühe länger draußen weiden lassen, weil sie sich nicht mehr vor den Fliegen fürchten müssen. Die Kühe sind dadurch fetter, gesünder und geben mehr Milch. Und es gibt keine toten Tiere mehr. Der nächste Schritt ist jetzt wirklich nur noch die Massenproduktion.
Kumar Saini prophezeit, dass die fliegengeplagten Maasai-Hirten im Rift Valley in einem Jahr mit seinen Kuhglocken rechnen können. Eine Glocke, die nicht bimmelt, sondern Kühe geruchsmäßig in Wasserböcke und Zebras verwandelt und sie für CC-Fliegen unsichtbar macht.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli und für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.